Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig für die Jugendlichen zu verstehen. Nur weil du dich jetzt für etwas Gewisses entscheidest, heißt es das nicht, dass das für immer dein Weg sein wird und dass du für immer da bleiben wirst, sondern es ist für den Moment die Entscheidung, die sich für dich richtig anfühlt, womit du vielleicht die ein oder andere Chance gehen lässt. Das heißt aber nicht, dass sie nie wiederkommt. Was macht es denn, wenn du Mutmacher oder Mutmacherin für andere bist? Und was macht es, wenn andere Leute Mutmacher oder Mutmacherin für dich sind?
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Herzlich willkommen, Jule.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ich freue mich, da zu sein.
Sehr schön. Ja, vielleicht magst du kurz so zwei, drei Dinge über dich erzählen für unsere HörerInnen, dass sie eine Idee haben, wen wir heute zu Gast haben bei uns im Podcast.
Sehr gerne. Ich darf mich vorstellen, ich bin Jule, hauptberuflich Mutmacherin. Ich glaube, eine der coolsten Jobbezeichnungen, die man so haben kann. Und jetzt fragt ihr euch alle, was ist eine Mutmacherin? Hätte ich mich jetzt wahrscheinlich auch gefragt an der Stelle. Ich arbeite in einem wundervollen Team voller Menschen, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und wie wollen wir das Ganze erreichen? Wir machen Workshops an Schulen, wo es vor allen Dingen darum geht, Jugendlichen Mut zuzusprechen, ihren eigenen Weg zu gehen. Das bedeutet, es geht so um deren Zukunft. Wie sieht der Weg nach der Schule aus? Und ich habe zum einen die wundervolle Aufgabe, diese Workshops zu leiten, stehe also selbst in Schulen, arbeite wirklich mit vielen Schülerinnen und Schülern zusammen. Das heißt, wir waren in den letzten 6 Jahren an hunderten Schulen. Wir haben mit über 65.000 Schülerinnen und Schülern an den Schulen gearbeitet, was eine enorme Menge ist an jungen Menschen, die wir da erreicht haben, und darf auf der anderen Seite dieses Team mitführen, also einem People-Team, das ich leite, darf ich unser Team zusammenbringen. Und das ist wirklich was ganz, ganz Wundervolles, sowohl in diesem Team die Menschen zu erleben, als auch diese Jugendlichen zu begleiten auf ihrem Weg.
Das hört sich nach einer ganz großen Vision an, die ihr da verfolgt.
Auf
Wunderbar.
jeden Fall.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Was wir genau machen?
Genau.
Wir sind externe Dienstleister quasi. Wir gehen an die Schulen, sind meistens zu zweit unterwegs, und dann gibt es wirklich so eine große Veranstaltung. Also wir rollen einen roten Teppich aus, wir bauen Dinge auf, es gibt so einen großen Saal, der bestuhlt ist, und dann arbeiten wir meist mit so 80 bis 120 Schülerinnen und Schülern, manchmal mehr, manchmal weniger, und haben 4,5 Stunden wirklich so ein buntes, interaktives Programm, wo wir in verschiedenen Schritten mit den Jugendlichen quasi einmal Elemente der klassischen Berufsorientierung haben. Also wir sprechen darüber, was kann ich eigentlich, was sind meine Stärken, die ich sehe, welche Stärken sehen andere bei mir. Wir sprechen über das Thema, was will ich eigentlich? Also, wie sieht denn mein Traumjob mal aus? Was erwarte ich davon? Und dann gehen wir auf ein Thema ein, was gerade in dieser Generation ganz, ganz groß ist, das Thema Selbstvertrauen. Ganz, ganz viele junge Menschen scheitern nämlich nicht an den Möglichkeiten, sondern sie scheitern überhaupt erst daran, mutig genug zu sein, diese Möglichkeiten anzugehen, und gehen ganz so ein bisschen noch ins Träumen über und sprechen mit denen über ihre Zukunft, Zukunftsvision. Manchmal schneiden wir auch noch das Thema Ängste an. Also was hält dich eigentlich davon ab, diesen Weg zu erreichen? Und dann ist das eine bunte Mischung aus Storytelling mit interaktiven Übungen, mit einem Austausch, mit Einzelarbeit etc. Genau.
Ich stelle es mir total schwierig vor, so, also wenn ich mich zurückerinnere an meine Schülerzeit, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ne, aber wenn ich mir heute vorstelle mit den Möglichkeiten, die alle da sind und vor allen Dingen diese Transparenz über diese ganzen Möglichkeiten, ne, also ich habe ja quasi gefühlt so viele Wege vor mir, die ich angehen könnte, ne, also ich hätte ja, glaube ich, als Schüler so eine totale, wie nennt man es heute als Schüler, FOMO, ne? Fear of Missing Out oder so. Ne? Mit jeder Entscheidung, die ich treffe, mache ich doch direkt alle anderen Entscheidungen zu, oder?
Ich glaube, das ist so was, was wir bei uns im Kopf haben, dass immer, wenn ich mich für eine Sache entscheide, alles andere nicht mehr möglich ist. Ich glaube, was für uns aber auch wichtig ist zu verstehen, nur weil ich mich für einen Weg entscheide, heißt nicht, dass der andere Weg nie mehr wieder erreichbar ist. Also ich weiß nicht, wie eure Wege so aussahen von eurer Schulzeit, ob ihr jetzt denken würdet, ihr seid gerade an dem Punkt, was würde euer 16-jähriges Ich dazu sagen, was ihr so in den letzten Jahren gemacht habt und wie ihr da hingekommen seid. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig für die Jugendlichen zu verstehen. Nur weil du dich jetzt für etwas Gewisses entscheidest, heißt es nicht, dass das für immer dein Weg sein wird und dass du für immer da bleiben wirst, sondern es ist für den Moment die Entscheidung, die sich für dich richtig anfühlt, womit du vielleicht die ein oder andere Chance gehen lässt. Das heißt aber nicht, dass sie nie wiederkommt. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was man lernen muss und was ich aber auch ganz gerne einfach so weitergebe, diesen Mut auch haben, das auszuprobieren. Und wenn mein Bauchgefühl sagt, ey, das ist es gerade, dann sollte ich darauf hören.
Was beschäftigt denn so heutzutage die Jugendlichen, mit denen du so zusammenarbeitest? Also was sind so typische Bedenken, vielleicht auch Ängste oder vielleicht auch schon, ja, also schon Vorstellungen von der eigenen Zukunft so? Also was kriegst du da so mit?
Sehr, sehr spannende Frage, die ich jetzt so pauschal dir gar nicht beantworten kann. Also ich glaube, die Ängste und Zukunftsvisionen, die Schülerinnen und Schüler umhertreiben, sind sehr, sehr abhängig von dem Umfeld, in dem sie aufwachsen. Also wenn wir von einem Privatgymnasium in einer ländlichen Region reden, ist das was ganz anderes als die städtische Werkrealschule. Da hat natürlich so das äußere Umfeld einen sehr, sehr großen Einfluss, genauso wie die sozialen Medien heutzutage. Das kann alles sein. Also ich höre in meinen Seminaren, höre ich alles von, ich möchte irgendwie mich selbstständig machen, ich möchte die Welt bereisen, ich möchte gerne ein Buch schreiben, mein Schwedenhäuschen kaufen, ich habe einen Hund, den ich gerne adoptieren würde. Ich würde gerne in Rumänien im Tierheim arbeiten. Es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, ja, ich hätte gern so ein fettes Haus mit einem Pool und das Auto. Also da gehen die Dinge wirklich sehr, sehr weit auseinander. Und wenn man dann überlegt, okay, aber was hält dich denn davon ab oder warum teilst du die Träume nicht oder hast du irgendeine bestimmte Angst, dann ist es halt die Angst zu versagen, die Angst, nicht gut genug zu sein. Das sind immer wieder diese Vergleiche, die auf uns einprasseln, die wir alle kennen, die einfach unser Selbstvertrauen so beeinflusst haben in unserem Leben. All diese negativen Botschaften, die dir auf dich eingeprasselt sind, die dir immer so das Gefühl geben, okay, ich bin nicht gut genug, ich werde scheitern, warum sollte ich es überhaupt probieren? Und genau da möchten wir halt ansetzen und das so ein bisschen verändern und denen diesen Mut zusprechen, damit sie an ihrer Zukunftsvision arbeiten.
Und wie gehst du in den Situationen dann damit um? Also wenn solche Bedenken kommen, wie arbeitest du da mit den Jugendlichen zusammen?
Das ist ganz individuell. Wir sind sehr viel einfach auf Augenhöhe mit denen. Und ich glaube, wenn ich ehrlich zu denen bin, sind die auch ehrlich zu mir. Also ich habe immer noch, jedes Mal, wenn ich in der Schule stehe, vor 120 Leuten, kriege ich so Stressflecken überall und kriege so Herzrasen. Und gerade wenn ich über das Thema Selbstvertrauen ste spreche, stelle ich mich morgens dahin und habe mir so gesagt, ja, ey, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte heute riesigen Respekt vor euch zu stehen, weil ich nicht wusste, wie reagiert ihr auf mich. Und in dem Moment baust du einfach schon wirklich eine wirklich gute persönliche Bindung zu denen auf. Und ich gebe einfach Tipps aus meinem Leben. Was habe ich denn so gemacht? Was kenne ich von Freunden, die an solchen Problemen gelitten haben, oder die diese Ängste hatten? Was kannst du machen? Wie kannst du auch lernen, einfach mehr Selbstbewusstsein für solche Situationen zu haben? Und dann sind das ganz individuelle Gespräche, auf die man dann eingeht.
Was waren denn so deine eigenen Bedenken, also als du in der Entscheidungsfindung warst?
In der Entscheidungsfindung für meinen späteren Beruf oder zur Studienwahl oder hast du da ein bestimmtes Thema?
Vielleicht so ganz allgemein, so ein bisschen den Weg, den du bisher gegangen bist. Also gab es da so besondere Wendepunkte, wo du gesagt hast, so jetzt rückblickend, da war dies oder das oder ne, irgendwas Besonderes?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir werden alle mit Ängsten konfrontiert. Ich habe auch heute immer noch Ängste. Ängste sind ja da was ganz Normales. Und ich glaube, einer meiner größten Ängste, die ich hatte, und das ist mir eben eingefallen, als du FOMO gesagt hast, war damals nach dem Abitur, bin ich nach Amerika gegangen als Au-pair, was natürlich eine super neue Erfahrung war und mit super vielen neuen Eindrücken und ich weiß nicht, es war super überwältigend damals und mein Au-pair-Jahr ist nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe die Vorstellung davon sehr romantisiert in meinem Kopf, weil ich mir immer Videos auf YouTube angeguckt habe und es war immer so diese schöne, heile Welt. So war es dann aber in Amerika tatsächlich für mich gar nicht. Und ich habe mich sehr, sehr alleine gefühlt. Ich wurde auch komplett aus meinem sozialen Umfeld gerissen. Und während es mir das erste Mal in Amerika nicht so gut ging und ich irgendwie so mich sehr, sehr alleine gefühlt habe, haben alle meine Freunde in der Heimat angefangen zu studieren und haben so die Ersti-Partys gemacht, sind ausgezogen, waren die ganze Zeit zusammen unterwegs. Und ich hatte einfach wirklich Angst, diese Freundschaften zu verlieren oder nicht mehr präsent genug in deren Leben zu sein, weil ich halt so weit weg bin und hatte da halt wirklich diese Fear of Missing Out. Ich hatte einfach immer Angst, was zu verpassen und die hatte ich schon immer, schon auch so während meiner Abiturzeit. Da war ich immer richtig gerne unterwegs und habe auf so vielen Hochzeiten wie möglich getanzt und dann da so zu sitzen in Amerika und zu wissen, so, ah, ich dachte, ich habe voll das geile Leben und mein Leben ist gerade cool, aber mein Leben war in dem Moment einfach nicht cool. Und ja, ich hatte wirklich einfach Angst, dass ich da komplett den Anschluss verliere und komplett raus bin. Und ich weiß, dass das damals wirklich so das erste Mal war, wo ich mir so dachte, yo, Jule, hast du nicht hier gerade eine komplett falsche Entscheidung getroffen und möchtest du die nicht rückgängig machen und nach Hause gehen, damit du diese Angst irgendwie in dir beruhigen kannst?
Und ich gehe davon aus, du bist nicht nach Hause gegangen, oder?
Nee, ich bin absoluter Dickkopf. Ich denke immer, so eine Situation kann noch besser werden. Ich habe dann zweimal die Familie gewechselt. In der dritten Familie war es dann auch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Es war jetzt auch nicht so der Traum. Habe mir dann Ziele gesetzt, auf die ich mich immer gefreut habe. Und dann war es quasi Arbeit und du hast auf deinen Urlaub hingearbeitet. Und habe es dann durchgezogen. Im Nachhinein betrachtet bin ich darauf auch stolz. Ich habe viel lernen dürfen, viel auch über mich lernen dürfen. Und die Angst hat sich dann auch nicht bewahrheitet. In Deutschland waren noch alle meine Freunde da und es war alles in Ordnung. Von daher war es für mich so richtig.
Und wie hast du diese Idee entwickelt, dass du quasi Mutmacher wirst? Also ich habe mich gefragt, wie kommt man dann in die Schule oder wie passiert das oder was macht man da oder wie ist der Weg dahin?
Sehr spannende Frage. Ich bin Mensch mit super vielen Interessen und hätte ich damals in so einer Veranstaltung von mir gesessen, hätte ich wahrscheinlich 10 unterschiedliche Berufe gehabt, die nicht hätten weiter auseinanderliegen können. Also von der Innenarchitektin über die Floristin zu Kindergärtnerin, Lehrerin, sowas im Managementbereich, was mit Personal. Ich hatte so viele Ideen und habe mich dann tatsächlich in diesen Ideen immer wieder mal ausprobiert. Also in allen möglichen Bereichen mal ein Praktikum gemacht, habe dann gemerkt, ja, Kindergarten, ich liebe Kinder, aber auf die Dauer ist es nichts. Habe in der Schule gearbeitet als Schulassistentin und habe gemerkt, boah, so dieser Schulalltag, so wie es gerade klassisch ist, wäre auch nicht so mein Ding. Habe mich dann mal dafür entschieden, internationales Management zu studieren, weil ich dachte, danach hast du ja immer noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und bin dann tatsächlich durch Zufall damals, durch eine Kommilitonin von mir, an eine Werkstudentenstelle geraten in diesem Unternehmen und habe dann festgestellt, ey, das, was die machen, ist richtig cool. Und ich habe gar nicht angefangen mit diesen Seminaren und Workshops, sondern erstmal so im Backoffice, Customer Service, Customer Success. Da habe ich lange, lange gearbeitet und war das erste Mal auf so einem Seminar und habe gedacht, boah, es ist schon echt beeindruckend, was hier passiert. Also diese Emotionen in diesem Raum und wenn du siehst, was das in den Menschen bewegt, in den Jugendlichen, und habe an der Stelle gemerkt, ey, das ist was, was ganz viele meiner Interessen irgendwie verbindet. Und dieser Job, den ich gerade mache, Der entspricht so Traumjobkriterien, die ich habe. Also ich habe eine gewisse Abwechslung. Ich sitze nicht nur im Homeoffice, sondern ich bin unterwegs. Ich arbeite mit jungen Menschen, ich helfe jungen Menschen weiter. Ich habe so ein bisschen auch den schulischen Kontext, aber nicht ganz. Ich habe eine unheimliche Wertschätzung in meiner Arbeit. Ich habe ein unglaublich tolles Team, eine Verantwortung, die ich sehr gerne habe. Ich habe ewig lang Theater gespielt. Das heißt, ich habe es geliebt, auf der Bühne zu stehen und zu reden und zu interagieren. Und das vereint das einfach. Und wenn ich merke, was so ein Tag mit Jugendlichen macht, dann ist das einfach einer der erfüllendsten Jobs, die ich mir vorstellen kann. Weil wenn du nach einem Arbeitstag komplett kaputt ins Bett gehst, weil du morgens um 5 aufgestanden bist und standst am besten am Rückweg noch im Stau und hast wirklich dein Herz auf der, also in diesem Raum gelassen bei den Schülerinnen und Schülern, und dann schreibt dir abends noch eine Schülerin eine Instagram-Nachricht und bedankt sich einfach, dass du da warst, und es flattern Nachrichten ein wie, ey, ich glaube, der Tag heute hat mein Leben verändert. Das sind dann Momente, für die du das einfach gerne machst und wo du mit Herzblut dabei bist, weil du sagst, ey, wir machen hier gerade was, was mir selber auch wahrscheinlich in meiner Jugend geholfen hätte. Und ich hätte mir gewünscht, wahrscheinlich in meiner Jugend sowas auch zu hören. Und deshalb Mutmacherin sein, ist, glaube ich, das Schönste, was es gibt. Und deshalb sollten alle Menschen irgendwie mehr Mutmacher füreinander sein.
Und wie kommen Schulen daran? Also ich finde das total super. Ich höre das allererste Mal, dass es das gibt quasi und dass das dieses Berufsbild gibt. Und also jetzt bin ich natürlich auch kein Schüler. Ne? Bei uns war das früher das Arbeitsamt, wo du dann vor so einen Bildschirm gestellt wurdest und es kam immer Landschaftsgärtner raus, wenn du gesagt hast, du bist gerne draußen. Wie kommen Schulen darauf, quasi diesen anderen Angang zu wählen? Das finde ich großartig.
Berufsorientierung wird ein immer wichtigeres Thema. Also wenn wir uns das angucken in Deutschland, wie hoch Abbruchszahlen in Ausbildung sind, in Studiengängen etc., was das auch alles für Kosten sind, merken Menschen, ey, wir müssen da wirklich dran. Schulen merken auch, ey, unsere Schülerinnen und Schüler schieben das ganze Thema einfach immer nur weiter von sich weg und sagen, okay, ich mache jetzt Schule, obwohl sie in Ausbildung gehen sollten oder einen anderen Weg für sich wählen. Und Berufsorientierung nimmt da einen gewissen Platz ein. Und mit unserem Ansatz sind wir anders unterwegs als eine Agentur für Arbeit. Also wir arbeiten auch mit Berufsberatern zusammen. Die sind zum Beispiel auch bei uns am Seminar. Die finanzieren teilweise auch dankenswerterweise die Veranstaltung mit. Und wenn dann eine Berufsberaterin sitzt oder ein Berufsberater und sich das anguckt und sagt, ey, das ist richtig cool, das ist ein Ansatz, den kann ich nicht so machen. Ich kann aber perfekt darauf aufbauen. Ich bin noch an der und der und der Schule. Ich würde das mal mit an die Schulen bringen. Wir haben Unternehmen, die sagen, ey, wie sieht es denn aus? Ich habe irgendwie einen Bedarf, ich brauche Azubis, seid ihr auch bei uns in der Region tätig, dass wir mit Unternehmen kooperieren. Manchmal sind die ja auch schon Bildungspartner. Wir gehen teilweise aktiv auf Schulen zu, natürlich, und sagen, hey, guck mal, das ist so ein Projekt, es gäbe Möglichkeiten, dass wir da zusammenarbeiten, und haben halt dann wirklich auch viele, viele Schulen, die das jetzt über Jahre hinweg machen und immer wieder mit ihren neuen Jahrgängen das in ihren Berufsalltag, in ihre Berufsorientierung quasi mit einbeziehen, weil es nochmal ein ganz neuer Einstieg ist in das Thema und vor allen Dingen auch die Schülerinnen und Schüler emotional abholt mit der Wichtigkeit dieses Themas.
Also ich höre bei dir eine ganz große Offenheit von Institutionen, quasi einen neuen Angang zu wagen und das auch durchzuführen.
Auf jeden Fall. Damit man halt nicht mehr bei Berufsorientierung daran denkt, was ich damals in der Schule gemacht habe, was ihr damals in der Schule gemacht habt, sondern vor allen Dingen auch, dass man die Jugendlichen nochmal anders abholt. Und das kann man nicht. Also BerufsberaterInnen leisten da wirklich einen tollen Job. Ich kenne so viele wirklich super engagierte Lehrkräfte, die ihr ganzes Herzblut da reingeben, die das ja teilweise auch alles noch in ihrer Freizeit machen. Aber die haben ja gar nicht diese Kapazität, das zu machen wie wir. Wir bauen da wirklich eine Veranstaltung auf, und wenn die Schülerinnen und Schüler reinkommen, über einen roten Teppich, da läuft laut Musik, da sind Leute, die irgendwie mit dir sprechen, sagen, hi, na, schön, dass du da bist, voll cool, ey, ich feiere das, wie seid ihr heute drauf, wisst ihr, was passiert? Das kann ja niemand leisten. Das heißt, wir haben einfach einen ganz anderen Ansatzpunkt, und wenn wir da gut zusammenarbeiten, ist es wirklich so was ganz anderes für die Schüler, weil sie dann verstehen, okay, wenn wir jetzt im nächsten Jahr weiter mit BO machen, ist ja ein wichtiges Thema. Wir wollen sie dafür vorbereiten, warum es wichtig ist und ihnen da diese Motivation für geben, dieses Thema weiter anzugehen.
Gab es schon mal eine Situation in deinem Leben, wo du einen Mutmacher oder eine Mutmacherin gebraucht hättest?
Auf jeden Fall. Ich glaube, die letzte Situation, die mir so eingefallen ist, sind Studiesituationen gewesen im Studium. Da durfte ich dankenswerterweise Buchführung und allgemeine BWL im Drittversuch schreiben, relativ am Ende meines Studiums. Und es hat eine sehr hohe Durchfallquote gehabt, tatsächlich.
Hätte quasi alles auf Null gesetzt, kann das sein?
Und da waren aber schon 3 Jahre Studium im Kasten, inklusive Auslandssemester. Das heißt, es war so ziemlich eins der letzten Module, die mir noch gefehlt hat. Und ich habe wirklich wochenlang darauf hingelernt. Alles war voll mit Klebezetteln, mit irgendwelchen Notizen. Und ich weiß, ich habe einfach abends einen kompletten Nervenzusammenbruch bekommen und habe aber dankenswerterweise Mutmacherinnen und Mutmacher in meinem Leben. Also ich habe erstmal meine Mama angerufen, ganz klassisch. Ich habe so gesagt, Mama, Hilfe, was soll ich machen? Und dann noch eine Freundin, die das einfach mit mir erlebt hat, also die viel in meiner Studienzeit war, die mich dann runtergebracht haben, weil ich glaube, am wichtigsten ist es, über Ängste zu sprechen und Ängste zu teilen, weil das gibt mir dann meistens die Kraft, die ich brauche, um aus dieser Angst herauszukommen.
Wenn du so an die Zeit in deinem Leben denkst, wo du selber vor der Berufsentscheidung warst, und du hast ja schon gesagt, du hast viel ausprobiert mit Praktika und sowas alles, ne? Wenn du selbst so zurückdenkst, was würdest du deinem jüngeren Ich für Tipps mitgeben?
Ich würde auf jeden Fall sagen, take your time, also nimm dir Zeit, probier dich aus und mach dir nicht so einen Kopf. Also ich bin ein sehr verkopfter Mensch, ich denke über alle möglichen Szenarien nach, wäge immer alles ab, schreibe Pro- und Kontralisten und letztendlich der Job, bei dem ich jetzt gelandet bin, hätte ich auch niemals gedacht, dass es sowas gibt, dass sowas existiert, dass ich das mal machen werde oder machen darf. Und letztendlich weiß ich nicht, mein Arbeitskollege sagt immer so schön, das Leben war mal wieder schlauer als du. Verlass dich da drauf, dass es gut wird und dass du die richtige Entscheidung treffen wirst.
Tja, Tim. ich habe, während du geredet hast, Jule, vorhin, habe ich so gedacht, ne, also so sinngemäß hast du ja gesagt, der Beruf kommt zu dir, ne? Oder wir hätten ja auch nicht damit gerechnet, dass wir quasi mal unseren Werdegang so haben, wie wir den hatten und haben. Und gleichzeitig habe ich mich dabei entdeckt, zu wissen, dass es doch manchmal auch Stelltrauben gab, wo die Stellschraube viel größer war, als ich vermutet hätte, als dass sie das ist. Ne? Also nehmen wir mal bei der Wahl des Studiums. Ich glaube jetzt, dass du ab einer gewissen Fahrt, also jetzt es sei denn, du hast einen Showstopper drin, der dich wirklich zwingt, ne? Aber ich glaube, du würdest jetzt auch nicht mehr sagen, ach komm, ne? Vielleicht werde ich jetzt noch mal Mediziner und ich fange jetzt noch mal mit so einem Medizinstudium an als Beispiel. Also manchmal macht man ja schon Türen zu, weil man durch eine durchgeht. Und manchmal ist es auch eine größere, als man denn denkt. Und gleichzeitig bin ich total bei dir zu sagen, es kommt schon. Wie schaffst du es, dass du quasi diese Balance den Jugendlichen vermittelst, oder da einen guten Weg durchzufinden? Oder wie war vielleicht auch dein Weg?
Ich glaube, es ist ein Abwägen von der Situation. Berufswahl hat so viel damit zu tun, was auch für Einflüsse aus der Umwelt da sind. Wir müssen uns nichts vormachen. Also ein Elternhaus, ein soziales Umfeld entscheidet schon viel darüber, was du für Möglichkeiten hast oder alleine das Spektrum, in dem du träumst, also in das Spektrum, was du denkst, was du überhaupt erreichen kannst, weil je nach Milieu, in dem du unterwegs bist, sind das ja ganz andere Gedankenkreise. Und ich glaube, was mir einfach immer und immer wieder hilft, sind Geschichten von Menschen, die mehr Lebenserfahrung haben als ich und von denen man immer wieder auch einfach Stories hört und Geschichten, die dir von ihrem Werdegang erzählen. Und die geben mir Mut, also andere Menschen und deren Geschichten, die dann vielleicht doch noch mal mit 40 angefangen haben zu studieren oder in Rente gegangen sind und gesagt haben, ey, aber das ist ein Thema, das interessiert mich total, sitzen noch mal in der Uni oder machen noch mal eine Ausbildung. Aus solchen Sachen ziehe ich extrem viel. Und wenn ich dran denke, was für mich so das greifbarste Beispiel ist, ist es wahrscheinlich mein Bruder, der meine Schreinerausbildung gemacht hat. Sein Traum war es eigentlich aber immer zur Bundeswehr zu gehen, hat dann seine Grundausbildung da gemacht, hat gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das, was er will und hat dann mit 27, obwohl er eine Frau hat und Kinder hat, nochmal angefangen, eine Ausbildung als Rettungssanitäter zu machen, weil er endlich mal das gefunden hat, was ihn so richtig glücklich macht, was ihm Spaß bereitet, wo er gerne morgens aufsteht und mit Freude zur Arbeit geht. Und wenn ich sowas sehe, was das mit Menschen macht, dann gibt mir das Mut, Türen zuzumachen und meinen Weg zu gehen. Und wenn ich irgendwann feststellen sollte, okay, vielleicht hat sich mein Traum verändert oder mein Weg sich verändert, dann weiß ich, dass es sich lohnt, auch andere Türen nochmal aufzumachen, weil ich es einfach von bestimmten Menschen so gelernt habe und da gesehen habe, was es mit denen gemacht hat.
Wie gehst du dann mit Risiken um, wenn du Entscheidungen triffst oder wenn die Jugendlichen, mit denen du zusammenarbeitest, wenn die vielleicht irgendwelche Bedenken haben, die sie mit sich tragen? Also wie gehst du mit dem Thema Risiken in Entscheidungen um?
Ich persönlich mache Pro- und Kontralisten ganz klassisch. Ich spreche mit Leuten, die mich kennen, die die Lage kennen, und gehe da in den Austausch einfach ganz offen und ehrlich und spreche über meine Sorgen, Gedanken und Probleme. Und in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ist es auch ungefähr das, was ich mache. Also was ist denn das Worst-Case-Szenario? Ist es wirklich so schlimm, wie es du es dir in deinem Kopf vorstellst? Ist es eigentlich nur eine Sache, die in deinem Kopf passiert? Ist es vielleicht einfach auch die Angst vor den äußeren Reaktionen, die wir ja ganz oft haben? Und deshalb denke ich, man sollte das abwägen. Und ich spreche am liebsten vor allen Dingen nochmal mit Leuten von außerhalb, die aber ganz vertraut mit der Situation sind. Und mir da einfach nochmal eine andere Sichtweise geben, weil manchmal bin ich einfach so verfahren in meiner Denkweise, dass ich es wirklich brauche, da nochmal eine andere Meinung oder eine zweite Meinung zu hören.
Also du holst dir ganz viel aus dem Außen.
Also ich habe meistens, bis ich mal mit jemandem drüber spreche, schon mir alle möglichen Gedanken gemacht und suche mir dann aus dem Außen jemanden, der mir entweder hilft, meine Gedanken zu sortieren oder mir auch nochmal einen neuen Blick auf die Situation gibt, weil mir das persönlich einfach total hilft, dieser zwischenmenschliche Austausch.
Ja, das Schöne ist ja auch immer, dass man nicht weiß, was bei rauskommt, wenn man quasi eine Entscheidung trifft, ne? Da gibt es so einen schönen Spruch, am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann war es noch nicht das Ende. Muss sagen, ich bin allerdings auch nicht so richtig super da drin, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ach, das, weißt du, trust the process, das habe ich auch nicht so richtig gut drauf. Und gleichzeitig frage ich mich, wenn du jetzt die Schüler und Schülerinnen begleitest, ne? Oder ihr da quasi, ich glaube, so eine richtige Party zündet. Zumindest hörte sich das an, so mit rotem Teppich und lauter Musik und irgendwie die in die Ressourcen bringen und quasi schon alleine von der Stimmung her ein anderes Bild zu kreieren. Was erlebst du da, was da so passiert, wenn das passiert? Also was erlebst du, was das mit denen macht?
Der Tag ist gefüllt mit Emotionen. Also Jugendliche sind total in ihren Emotionen gefangen. Und wenn du die Jugendlichen erreichst an dem Tag, sind das ganz wundervolle Momente, die da entstehen können. Du weißt aber auch, dass das gewisse Ängste hochbringen kann. Also sich mit seiner Zukunft zu beschäftigen in dem Alter ist immer auch sehr beängstigend. Und ich glaube einfach, dass wir diese Emotionalität, die da geschaffen wird, aber vor allen Dingen die Emotionalität auf der wertschätzenden Ebene. Also die Schülerinnen und Schüler haben an dem Tag gelernt, was können sie eigentlich richtig gut? Viele von denen können dir das am Anfang des Tages nicht beantworten. Was sind denn deine Stärken? Was möchtest du denn später mal? Also die lernen extrem viel über sich selbst und gerade wenn es um das Thema Selbstvertrauen geht, haben wir da zwei Übungen, die wir mit den Schülerinnen und Schülern machen, wo sie Selbstvertrauen tanken können. Und dass die so richtig aussaugt und du merkst richtig, die lächeln und da liegt so ganz viel Liebe und Glück im Raum, was die mitnehmen. Und das ist einfach so das, was wir so zünden an Gefühlen, würde ich sagen.
Könntest du konkret sagen, wie ihr das macht? Also das Beispiel mit der Methode, die du gerade gesagt hast?
Voll. Also zum einen gehen wir auf das Thema Erfolge feiern ein. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht in eurem Leben, aber das finde auch ich immer noch schwierig. Ich finde, damit haben auch sehr viele erwachsene Menschen immer noch ein Problem zu sagen, ey, ich bin mal richtig stolz auf mich, weil ich habe das und das geschafft. Und das machen wir im Seminar mit den Schülerinnen und Schülern. Wir überlegen, was war denn in den letzten Wochen und Monaten los? Was für ein Ziel hast du denn erreicht? Wann warst du denn mal stolz auf dich? Bist du stolz darauf, dass du mal eine 4 in Mathe geschrieben hast? Hast du, weiß ich nicht, beim letzten Fußballspiel ein Tor geschossen oder so? Uns also mal wirklich ganz bewusst auf die Dinge fokussieren, die die Schülerinnen und Schüler da tagtäglich irgendwie leisten, die aber immer so untergehen und sich da auch mal ganz bewusst den Raum für nehmen, drauf stolz zu sein, weil wir ganz oft uns das ja gar nicht zutrauen, weil du dann schon wieder viel zu sehr bist in der Angst nach außen. Also als Jugendlicher dreht sich ja die ganze Welt gefühlt um dich und du denkst, okay, wenn ich jetzt das und das sage, dann denken die, ich bin voll eingebildet oder ich kann das nicht. Und die definieren sich so sehr auch über Likes und Kommentare und Aussehen, dass sowas ganz oft untergeht. Also wir gehen einmal ganz bewusst darauf ein, was hast du denn in den letzten Wochen und Monaten erreicht? Worauf bist du denn eigentlich stolz? Und dann haben wir als zweites noch die Methode der Wirkung von außen quasi. Also zum einen, was macht es denn, wenn du Mutmacher oder Mutmacherin für andere bist? Und was macht es, wenn andere Leute Mutmacher oder Mutmacherin für dich sind? Und da gibt es so ganz schöne Postkarten, da steht vorne drauf, schön, dass es dich gibt. Und die Schülerinnen und Schüler haben da den Raum und die Möglichkeit, draufzuschreiben und diese Karten zu verschenken an Mitschülerinnen und Mitschüler. Die dürfen Karten mit nach Hause nehmen für ihre Familien und Karten schreiben, um einmal zu sehen, okay, was macht es denn, wenn ich einem Menschen einfach nur mal Danke sage, ihn für eine bestimmte Situation wertschätze, weil ihr wisst alle, wie das ist, wenn man rausgeht und mal ein Kompliment verschenkt und die Leute freuen sich, man freut sich irgendwie direkt mit. Das gibt dir so ein ganz besonderes Gefühl und genauso ist es schön, einfach nochmal eine Wertschätzung zu bekommen, oder ein Danke gesagt zu bekommen. Und dann sind es so zwei Übungen, die die Schülerinnen und Schüler mit nach Hause nehmen und da einfach nochmal wirklich viel Kraft auch draus tanken.
Jetzt würde ich fast gerne dem Tim diese Frage stellen.
Ja, leg los.
Tim, wann warst du das letzte Mal stolz auf dich?
Boah, das letzte Mal stolz auf mich. Aber ich glaube, wo ich erfahren habe, dass diese eine Erfindung, wovon ich erzählt hatte, da in dem einen Job, dass die tatsächlich patentiert wurde. Das war ein Moment, wo ich echt gedacht habe, so, boah. Richtig, also da habe ich echt gedacht, so, ja. Jetzt kann ich echt mal stolz auf mich sein.
Herzlichen Glückwunsch, voll cool.
Dankeschön.
Also ich finde, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Manche Schülerinnen und Schüler teilen sowas laut, sowas dann auch wertzuschätzen. Ich weiß nicht, wie war gerade das Gefühl für dich, wenn ich mal den Spieß umdrehen darf, so darüber nachzudenken?
Ja, das war, also es hat einfach ewig lange gedauert, bis dieser Tag kam. Und ich habe mich einfach total gefreut, dass es dann tatsächlich dazu kam, weil es gar nicht, also es war gar nicht gewiss, dass es überhaupt dazu kommen würde. Und als dann der Brief kam, da habe ich mich echt gefreut. Also Freude war da. Freude eigentlich noch mehr als Stolz.
Sehr schön.
Susi, das musst du auch sagen. Und wann warst du das letzte Mal richtig stolz auf dich?
Ich möchte noch mal kurz bei dir bleiben gerade. Ich als eine Person, die dich erkennt, wundere mich, dass du also dass du so weit zurück in deine Vergangenheit gegangen bist und nicht quasi eins aus deiner, aus der nahen Vergangenheit. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, ich glaube, das fällt einem ganz schön schwer. Oder also da kommt nicht spontan was in den Kopf. Und wir sind da tatsächlich nicht drinne geübt. Wir sind nicht gut, wir sind auf dieses, Mensch, was muss ich denn ändern, gepolt, als auf was bin ich denn stolz bei mir? Und gleichzeitig würde ich sagen, ich habe auch während du gesprochen hast, gedacht, so diese Dankbarkeitsfrage, die wir ja normal immer am Ende stellen, ich habe die ja fast genauso gestellt, das kann man doch üben. Also man kann üben, den Fokus zu verändern und man kann üben, quasi mal hinzugucken. Und gleichzeitig stelle ich bei mir aber auch immer noch fest, dass wenn jetzt jemand von sich so anfängt zu erzählen, worauf er stolz ist, habe ich auch oft schon so ein misstrauisches Gefühl. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Ja. Und gleichzeitig, wenn der Tim dann so weit zurückgeht in seinem Leben, denke ich so, Tim, du hast so viele Dinge, auf die du stolz sein kannst, ne? Und das ist nicht so lange her. Denk noch mal. Und das finde ich ganz spannend.
Ja, es fühlt sich auch irgendwie komisch an, das zu sagen, dass ich darauf stolz bin. Also in meinem Kopf geht dann häufig immer die Frage, ist das überhaupt würdig genug, darauf stolz sein zu können, so, ne? Also vielleicht bin ich deswegen so weit zurückgegangen, weil es so ein großes Ereignis war. Also dass ich die vielen kleinen, dass die jetzt gerade in meinem Hirn gar nicht aufgetaucht sind zum Thema. Kann ich mir überhaupt erlauben, darauf stolz zu sein? So ist nicht groß genug oder so. Also Susi, jetzt sag du mal, worauf bist du stolz?
Ja, mir fällt jetzt spontan tatsächlich auch nichts ein. Mir fallen nur Dinge ein, die ich so für andere quasi bewirkt habe oder erreicht habe. Ich habe neulich mal auf mein letztes Jahr zurückgeguckt und da habe ich gedacht, also wenn ich nochmal so rückwirkend drauf gucke, ohne jetzt Einzelheiten zu nennen, aber so schon alleine an Dingen, die ich gemacht habe und in unterschiedlichen Arten und Weisen, also beruflich, privat oder Ausbildung, la la la, ne? Da habe ich gedacht, mein Gott, wann habe ich das eigentlich alles so konkret untergebracht? Und da war ich ein Stück stolz, dass ich so, also wenn mir es jemand erzählt hätte, ich habe mich da so neben mich gestellt und habe dann gedacht, wenn mir das jemand erzählt hätte, dann würde ich wirklich denken, derjenige ist ja fast übermenschlich. Und dass ich das von mir selber gedacht habe dann in dem Moment, weil ich ja neben mir stand, habe ich gedacht, huch, jetzt bist du ja tatsächlich mal stolz und zufrieden mit dir. Aber tatsächlich wähle ich dann den Weg über, dass ich stelle mich neben mich.
Jula, worauf bist du denn stolz?
Ich hatte jetzt lange Zeit zum Überlegen. Tatsächlich bin ich gestern Abend, ich habe vor ein paar Wochen angefangen mit dem Joggen gehen. Und ich hasse Joggen. Ich mag es auch immer noch nicht. Ich warte auf den Moment, wo es schön wird. Aber wir haben gestern Intervallläufe gemacht. Susu schüttelt schon den Kopf. Das wird nicht mehr schön. Gut. Und wir haben gestern Intervallläufe gemacht. Und ich war richtig happy, dass ich es geschafft habe, einfach 7-mal irgendwie 1 Kilometer Intervalle in einer ganz guten Pace zu machen, weil ich das wahrscheinlich vor 7 Wochen, als ich angefangen habe, da mit einer 170er Herzfrequenz und irgendwie nur am Keuchen und Fleuchen, ich hätte es nicht für möglich gehalten und war dann gestern verdammt stolz, auch alleine, dass ich losgegangen bin und das überhaupt gemacht habe, so meinen inneren Schweinehund überwunden. Und ja, doch, das hat mich gestern stolz gemacht. Ja,
Sehr
cool.
cool.
Mir ist doch was eingefallen, worauf ich stolz bin. Wahrscheinlich, weil ich es mich heute nicht mehr trauen würde. Ich war 2008, habe ich 3 Monate in Peking gearbeitet. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, damals gab es noch keine Smartphones. Und ich bin da hingegangen und hingeflogen in der Naivität, dass da schon Leute Englisch sprechen. Das war mitnichten so. Und ich bin da wirklich gut klargekommen und gut, ich hab mich da super gut zurechtgefunden und habe mich auch darauf vollends eingelassen. Und aus meiner heutigen Perspektive würde ich sagen, wie irre war das denn eigentlich? Also wenn ich jetzt heute schon überlege, dass ich ohne Google mich in einer deutschen Stadt orientieren sollte, am besten noch öffentliche Verkehrsmittel benutzen sollte und generell ohne Telefon unterwegs zu sein. Und ich wusste damals nicht, ob mein Handy funktioniert. Also das war jetzt auch noch so und den Internetanschluss, den hatte ich ja natürlich auch nicht von dem ersten Tag an. Also ich bin dann wirklich hingeflogen in das gefühlte Nichts. Und wenn ich darauf heute gucke, dann denke ich so, das war sicherlich auch viel Naivität oder viel, ne, wusste man nicht, aber ich habe es dann so erlebt. Aber ich bin da eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Darauf bin ich stolz. Aber das ist natürlich auch schon länger her.
Allergrößten Respekt. Also, wenn ich jetzt überlege, wenn ich reisen gehe, das Erste, was ich mache, eine SIM-Karte und Google Maps. Und ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Also, allergrößten Respekt.
Also es gab keine Telefone oder 2008 kamen so die ersten iPhones raus. Ich hatte das nicht, das allererste iPhone. Und ich glaube, da gäb's, hätte es auch noch nicht Google Maps gegeben. Ja, damals, ne?
Damals, genau, damals. Ich überlege gerade, viele von unseren HörerInnen sind ja Führungskräfte oder zumindest in irgendeiner Führungsverantwortung unterwegs. Hast du vielleicht noch ein paar Ideen? Was könnten Führungskräfte noch von dir mitnehmen, was sie von Jugendlichen, die jetzt gerade in den Beruf einsteigen wollen, lernen können? Also was ist für Führungskräfte noch so wichtig? Vielleicht, was sie von ihnen lernen können, aber was sie vielleicht auch über sie wissen sollten.
Ich glaube, super wichtig ist zu verstehen, dass diese Generation nicht über einen Kamm scherbar ist. Eine Generation konnte noch nie betitelt werden als die Generation ist so, so und so. Wir arbeiten immer noch mit Individuen, mit ganz eigenen Bedürfnissen, mit ganz eigenen Ängsten. Und deshalb schaut auf die Jugendlichen drauf, schaut euch die genau an und denkt euch nicht, ah, okay. Der ist dann und dann geboren, das kannst du ja eh schon vergessen. Wenn sie ein Thema haben, für das sie brennen, dann brennen die auch dafür und die bringen neue Impulse mit. Und ich glaube, mit neuen Generationen kommt immer wieder Veränderung, aber hört es euch an. Seht die jungen Leute, sprecht mit ihnen, geht in den Austausch und seid auch offen für Veränderungen, weil wenn ihr als Führungskräfte wirklich auch junge Leute ins Unternehmen holen wollt, gute Talente anziehen wollt, müsst ihr offen sein. Ihr müsst sie sehen und schätzt das, was sie euch entgegenbringen, weil es ist so, die haben einen Haufen an Möglichkeiten und wenn sie sich für euch entscheiden und ihr merkt, dass die für eine Sache brennen, bringt denen Vertrauen entgegen und ihr werdet nicht enttäuscht.
Aber neide ich diese Generation tatsächlich drum, ne, dass die so gewollt sind auf dem Arbeitsmarkt.
Es ist wirklich eine verrückte Situation. Ich weiß, was gerade auch in den Ausbildungsberufen für eine riesige Lücke ist an Menschen, die gesucht werden, was es da für einen großen Bedarf gibt. Und überdenkt da einfach eure Prozesse. Ist es wirklich notwendig, dass die so und so viele Bewerbungsschreiben und keine Ahnung was machen, ist es nicht viel sinnvoller, die einfach mal zu einem Tag zu euch ins Unternehmen auch einzuladen. Baut eine persönliche Bindung zu denen auf. Ist es zeitgemäß? Wenn du jetzt ein junger Mensch wärst, was würde dich interessieren? Wenn ihr euch mal irgendwie mit jemandem unterhaltet, wenn ihr auf einer Jobmesse steht, was wollen die denn hören? Sprecht die Sprache von ihnen, versucht das so ein bisschen, das Level so ein bisschen niedriger zu halten. Es ist ganz oft stehst du da und du verstehst ja gar nicht, was die wollen. Wir haben eben vor der Aufnahme noch darüber gesprochen, was es so für Jugendwörter gibt, die wir teilweise nicht verstehen. Genauso wenig verstehen Jugendliche halt Fachchinesisch, wie wir es so ganz gerne nennen. Deshalb sprecht mit ihnen auf Augenhöhe und holt die ab. Bringt denen Wertschätzung entgegen und das ist super wichtig für die. Also da baust du wirklich eine Bindung mit denen auf, wirst als Arbeitgeber super attraktiv und hast natürlich so auch einfach Talente, die vielleicht sonst verloren gehen.
Jetzt muss ich gerade an meinen Sohn denken, der mir immer verbietet, die Worte zu benutzen, die er benutzt, weil ihm das unangenehm ist. Aber ich bin die Mama, also von daher.
Ja, ist natürlich ein schmaler Grat zwischen cringe sein, also so komisch sein und cool. Also ich würde jetzt auch nicht alle Wörter so benutzen. Aber ich muss halt auch kein hochgesprochenes, ah, hallo, schön, dass Sie da sind. Darf ich Ihnen mal erörtern, was Sie bei unserer Ausbildung als XY so für Fachtätigkeiten erledigen müssen? Dann denken Sie sich auch, ja, okay, danke. Also da einfach einen guten Weg finden.
Ich finde das schon ein schönen Abschluss fast. Wie geht es euch damit? Suse, magst du noch deine Lieblingsfrage zum Schluss stellen?
Jule, für was bist du heute dankbar?
Ich glaube, ich bin dankbar dafür, dass ich heute einen erfolgreichen Arbeitstag hatte, das heute richtig schön abschließt mit dem Podcast und ich jetzt gleich aber noch rausgehe an die frische Luft und die Möglichkeit habe, einfach eine Runde spazieren zu gehen und die Gedanken schweifen zu lassen und dann einen ganz entspannten Abend zu haben. Dafür bin ich jetzt schon dankbar.
Die Vorfreude ist auch toll. Tim, für was bist du heute dankbar?
Ich bin total dankbar für deine Offenheit, Jule. Also ich habe dich heute als total ja, offen und auch warmherzig empfunden. Also das fand ich total großartig. Ich sehe auch gerade dein Grinsen auf dem Gesicht, strahlst richtig. Das ist, finde ich richtig großartig. Und natürlich für deine Zeit, die du dir für uns genommen hast. Vielen Dank dafür nochmal und dass du auch uns einen Einblick gegeben hast in die Welt derjenigen, die jetzt gerade am Anfang des Berufslebens stehen, was die Menschen bewegt, ne? Und wie wir gut auch die Menschen mit ins Berufsleben reinholen können.
Danke.
Und ich freue mich jetzt gleich noch auf den Geburtstag in der Familie. Da gehe ich jetzt gleich noch eben rüber und da werden wir schön zusammen was essen. Und nochmal den Tag so Revue passieren lassen. Suse, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin erstmal dankbar für die Geduld mir gegenüber von euch beiden. Es bleibt jetzt ein Insider. Und dann bin ich auch besonders dankbar für deine Energie, Jule, die du hast. Tim sagte das schon, das sieht man leider nicht bei dem Podcast, aber du strahlst über das ganze Gesicht. Ich nehme dir so ab, dass du den besten Beruf für dich in der momentanen Situation und Zeit hast. Und ich glaube auch, dass genau diese Energie genau alle gefangen nimmt, so wie sie uns gerade gefangen nimmt. Tatsächlich finde ich das wirklich sehr, sehr belebend, erfrischend und sehr warm. Also vielen Dank für deine Energie und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch. Das hat mir total viel Freude bereitet. Es ist schön, euch kennenzulernen.
Ja, danke auch an dich, dass wir dich kennenlernen durften.
Ja, danke zurück.
Beim nächsten Mal haben wir Dr. Tina Roosevelt zu Gast und sprechen mit ihr über Selbstbestimmung. Wir möchten von ihr wissen, wie Selbstbestimmung die Leistungsfähigkeit einer Organisation auf gesunde Weise fördern kann. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.